NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden heute Abend. Am Mikrofon ist Andreas Burmann. Die Bürger haben gewählt, das haben wir gesehen. Wir kennen die Ergebnisse aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Und im Moment wird ja viel fantasiert, was sind die Folgen? Und es wird durchgespielt, wie könnten Koalitionen aussehen. Wir stellen heute Abend eine andere Frage. Wir fragen Sie oder wollen darüber reden, was wollen eigentlich die Bürger? Welche Lehren werden aus diesen Wahlen gezogen und was wollen die Bürger? Müssen die Politiker umdenken? Muss sich die Sprache ändern? Muss sich der Umgang in der Politik ändern? Was ist seit diesen Landtagswahlen womöglich in Ihrem Kopf anders? Dann erzählen Sie es uns. Was wollen die Bürger? 08000 441 777.
Ich denke, dass es immer noch genügend Normalwähler gibt und die Protestwähler halt in der Minderheit sind. Aber immerhin, es gibt genügend Protestwähler, um der AfD eben solche Stimmenzuwächse zu erlauben.
Beide haben ja sowohl Malu Dreyer als auch der Kretschmann haben eine Linie vertreten, die nicht unbedingt ihrer Partei entsprach. Sie haben also die Merkel-Politik verteidigt. Allerdings haben die Gegenspieler, die haben dann gegen ihre Kanzlerin geschossen und haben ihre Quittung dafür gekriegt.
Ja, ein Politiker muss zu den Sachen stehen, die er macht. Er darf sich nicht wie so ein Fähnchen im Wind drehen. Und das hat der Kretschmann und auch die Malu Dreyer sehr gut hingekriegt.
Die Ergebnisse in den einzelnen Bundesländern waren vor allem eine Persönlichkeitswahl. Also Kretschmer hat gewonnen, weil er der Landesvater ist. Und Dreyer hat ebenso gewonnen, weil sie die Landesmutter ist. Die einzige Ausnahme ist die AfD. Die AfD hat die nicht wieder mobilisiert und das ist ein Parteienerfolg. Ansonsten war es eine Persönlichkeitswahl.
Mich macht es ängstlich, wenn Menschen nicht darüber nachdenken, was tatsächlich die AfD eigentlich will, nämlich gar nichts, außer Angst schüren und die Menschen werden nicht als Bedürftige wahrgenommen.
Ich finde das großartig mit der AfD, weil das ist kein Problem, das ist nur Protest. Das ist Demokratie und wenn die Leute alle sagen, das ist gefährlich, das ist Schwachsinn, das ist Demokratie und das verpufft auch wieder.
Sie hören NDR Info mit der Redezeit, das waren von Sarah Klöser erste Stimmen von Bürgern zu den Landtagswahlen vom vergangenen Sonntag. Wir fragen Sie heute, was wollen die Bürger? Man könnte es auch persönlich formulieren. Was wollen Sie, was denken Sie nach diesen Landtagswahlen? Was muss sich womöglich in der Politik für Sie ändern? 08000 441 777 ist die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. Claudine Nierth ist Bundesvorstandssprecherin beim Verein Mehr Demokratie. Guten Abend, Frau Nierth. Frau Nierth, wie haben Sie denn die ersten Reaktionen der etablierten Politiker auf dieses Wahlergebnis wahrgenommen?
Naja, es ist erstmal spannend, dass allgemein erstmal, man hat was eine Wahl erwartet, man hat bestimmte Ergebnisse erwartet und man spürt auch eine Irritation der Situation, aber jetzt ist diese auch bestätigt. Also wir haben jetzt wirklich, die Wahlen sind ausgegangen und gerade aus Sicht von Mehr Demokratie, man hat es eben auch in den Beiträgen gehört, Malu Dreyer ist Siegerin, Winfried Kretschmann ist Sieger. Das sind beides Ministerpräsidenten, die gerade sehr viel in ihrer Landespolitik für Bürgerbeteiligung gemacht haben und Bürger eingebunden haben.
Auf die Personen kommen wir noch, aber wie haben Sie die ersten Reaktionen der Politiker wahrgenommen, die ja oder deren Partei verloren hat? Denken Sie eine Runde nach, dann kann ich nämlich Dr. Wolfram Eilenberger, er ist Chefredakteur der Zeitschrift Philosophie Magazin. Guten Abend, Herr Eilenberger.
Guten Abend.
An Sie auch die Frage, wie haben Sie die ersten Reaktionen der etablierten Politiker wahrgenommen?
Na, es war erstmal eine gespielte Überraschung bezüglich des Ergebnisses, das extrem erwartbar und auch so erwartet wurde. Und das Zweite ist sicher, dass es eine Hilflosigkeit gab in der Rationalisierung dieses Ergebnisses. Es waren Menschen, die etwas gesagt haben, woran sie selbst nicht glauben. Sie haben sich zum Beispiel allesamt zu Siegern erklärt, die sie nicht waren. Und sie haben allesamt erklärt, dass darin eine gewisse Bestätigung ihres Kurses zu erkennen sei, was aus meiner Sicht nicht nur unglaubwürdig ist, sondern von diesen Personen selbst auch nicht geglaubt wurde.
Oskar Niedermayer ist der Dritte im Bunde. Er ist Politologe und Parteienforscher an der FU in Berlin. Guten Abend, Herr Niedermayer.
Ja, guten Abend.
Herr Einberger hat eben gesagt, ja, die haben sich alle zu Siegern erst einmal gemacht. Hatten Sie auch den Eindruck, dass die etablierten Politiker nach diesen Wahlergebnissen es schwer hatten, ja eigene Fehler einzugestehen?
Das haben sie immer. Das ist jedes Mal dasselbe. Wenn die Wahl vorbei ist, dann versucht man natürlich aus jedem Ergebnis, egal wie es ausgeht, das einzelne Zipfelchen herauszuholen, was einen noch erlaubt, das Ergebnis positiv zu sehen, beziehungsweise sich als Sieger zu sehen. Wenn sich Herr Gabriel hinstellt und sagt, wir sind unglaublich froh darüber, dass Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz einen so glorreichen Sieg geholt hat, dann vergisst er eben oder sagt es nicht, dass die SPD in den anderen beiden Ländern so dramatisch eingebrochen ist, wie sie es noch nie ist. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich auch erlebt, dass schon am Wahlabend selbst die politische Legendenbildung anfing. Also zum Beispiel die Legende, dass die beiden Spitzenkandidaten, also die Kandidatin und der Kandidat in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg der CDU, daran schuld wären, durch ihre Absitzbewegung von Merkel, dass die CDU in diesen beiden Ländern so schlecht abgeschnitten hat. Das ist schlicht fachlich falsch, denn wenn man sich die Umfragen anschaut, die letzten vor der Dramatisierung der Flüchtlingskrise im September und dann die Entwicklung bis hin zum Beispiel in Baden-Württemberg, 3 Wochen vor der Wahl, wo sich Wolf zusammen mit Glöckner in einem Brief von Merkel etwas distanziert hat, dann sieht man da zum Beispiel, die CDU war vorher bei 38, dann sank sie auf 30 vor dem Brief von Wolf, bevor die Distanzierung kam, und verloren hat sie dann letztendlich mit 27. Mhm. Also das war eine der wesentlichen Legenden, die man da schon versucht hatte, am Wahlabend schon als Erzählung sozusagen in die Welt zu setzen.
Frau Niert, Sie sitzen hier heute Abend für den Verein Mehr Demokratie. Ist das eigentlich demokratiefördernd, wenn Politiker, sagen wir mal, eigene Fehler nicht zugestehen können, sondern sich immer, auch wenn es kleine Siege sind, sich daran festzuhalten?
Also ich glaube, was am meisten fehlt, ist wirklich Wahrhaftigkeit und Authentizität. Und wir Menschen, wir Bürger haben immer mehr das Gespür dafür, was ist wirklich authentisch. Und ein Politiker, der durchaus eine Niederlage oder einen Fehler eingesteht, ist uns um einiges lieber, als der sich das noch als Sieg verkauft. Aber damit sprechen Sie schon gleich diese Kultur der Politik an, die tatsächlich auch immer mehr quittiert wird.
Ist das aber die Frage an Herrn Eilenberger vom Philosophie-Magazin, warum machen es Politiker trotzdem? Sie werden alle Medien beraten, sie wissen alle, wie sie wirken in den Medien, und trotzdem sagen Sie, beschränken Sie sich auf die Siege, aber haben Schwierigkeiten mit Fehler oder sogar ein Verlieren einzugestehen?
Na, das hat ja auch Herr Niedermayer schon erklärt, dass die Narrativierung, das Erzählen von Ereignissen, das Ereignis selbst eigentlich erst schafft und für Bürger wahrnehmbar werden lässt. Und jede Erzählung hat einen Spin, hat einen Dreh, hat einen Bewertungsmoment. Und von Politikern zu erwarten, dass sie rein wahrhaftig arbeiten, das verkennt die Interessenlage, die die Demokratie an sich ausmacht. Ich bin natürlich auch sehr dafür, dass Politiker nicht lügen. Ich bin auch dafür, dass man ihnen nicht ansieht, dass sie nicht glauben, was sie sagen. Aber zu erwarten, dass das, was sie sagen, nicht interessengeleitet, wertegeleitet und auch narrativ so aufgebaut ist, das schiene mir fehlerhaft. Das würde ich mir auch gar nicht wünschen.
Herr Niedermayer, das würde aber bedeuten, dass die Wählerinnen und Bürgerinnen ein bisschen dumm sind und dem auf den Leim gehen. Da hat uns Dr. Barbara Jansen-Frank aus Bremen geschrieben, die Politiker sollten weniger Phrasen dreschen, viel mehr immer und immer wieder der Bevölkerung bewusst machen, wie sie die beiden Probleme angehen wollen. Also sie verlangt konkrete Ansagen. Meine Frage nochmal an Sie, sind Politiker da vielleicht ein bisschen zu naiv zu glauben, so können wir den Bürgern was vormachen?
Also ich glaube nicht, dass die Bürger dumm sind. Ich glaube auch nicht, dass die Politiker dumm sind. Aber sie leben eben in unterschiedlichen Welten. Und ich kann auch nur das unterstreichen, was Herr Eilenberger gesagt hat. Die Forderung sehr vieler Bürger, die Sie jetzt auch angesprochen haben, nach konkreten Lösungen und nicht nach Phrasen, die ist jetzt gerade bei dieser Wahl sehr, sehr laut geäußert worden, weil ein wesentlicher Hintergrund dieser 3 Landtagswahlen war die Tatsache, dass 80% oder über 80% der Bürgerinnen und Bürger das Gefühl hatten, bei der einen wesentlichen Frage, um die es seit 5 Monaten geht, nämlich der Flüchtlingsproblematik, dass da die Politik die Sache überhaupt nicht mehr im Griff hat und sie nur noch daneben steht, sozusagen. Mhm. Und das ist eine Art von gefährlicher Politikverdrossenheit, die sich da breit macht aufgrund dieser Meinung, die natürlich sehr beachtenswert ist.
Wenn ich da kurz einhaken darf, ich meine, wenn wir wirklich fordern, dass Menschen sozusagen aus dem Gestell der politischen Rhetorik ausbrechen, ganz authentisch sind, endlich mal die Wahrheit sagen, dann landen wir bei Politikern, die extreme Populisten sind. Denn Donald Trumps Geheimnis und Strategie ist natürlich genau die. Ich sag euch mal, was wirklich Sache ist. Ich sag euch nicht, was die Politiker euch erzählen. Das heißt, die Forderung nach Authentizität und nach einer gespielten Wahrhaftigkeit, das ist oft ein Signum des wahren Populismus und sehr oft demokratiefeindlich.
Bevor wir jetzt den ersten Hörer rufen, muss ich da mal zwischengehen. Würden Sie sagen, denn Herr Kretschmann ist ein Populist?
Nein, das würde ich nicht sagen, aber Herr Kretschmann ist immer ein sehr cleverer Politiker.
Ist er authentisch?
Authentizität, wenn Sie mir das so als Philosoph erlauben, ist eine Rezeptionskategorie. Ob jemand authentisch ist, entscheidet man nicht selber, sondern das entscheiden die anderen. Und das muss man als Effekt erzeugen. Das heißt, selbst Authentizität ist immer künstlich, ist
also
gewollt,
Sie sagen,
ist gemacht.
Sie sagen, jemand, der ehrlich ist, ist nicht authentisch oder ist gespielt ehrlich?
Nein, das würde ich nicht. So würde ich mich nicht festlegen wollen. Aber wenn eine große Zahl von Bürgern in der Lage ist zu sagen, der ist authentisch, dann ist das nicht unbedingt ein Effekt, der ohne Künstlichkeit auskommt, sondern der in dieser Künstlichkeit inszenatorisch gut gemacht ist. Mhm. Und ich glaube, Herr Kretschmann ist ein guter Inszenator.
Wir haben immer eine Imagekonstruktion von Politikern, das darf man eben nicht vergessen. Und insofern ist auch Authentizität etwas, was im politischen Wettbewerb gewollt als Ressource sozusagen eingesetzt wird.
Aber dann ist es doch erstaunlich, dem einen gelingt es und dem anderen gelingt es nicht. Bevor Herr Spitzner das Wort hat, Herr Niedermeyer, was würden Sie denn sagen, wer ist denn für Sie ein authentischer Könner auf der politischen Bühne?
Ja, Kretschmann ist ein wirklich wahrer Könner. Kretschmann hat sich sozusagen in sehr kurzer Zeit als parteiübergreifenden Landesvater wirklich inszenieren können. Er hat ein Image von sich geschaffen, was ihm wirklich Traumergebnisse in Bezug auf die Beurteilung durch die Bürgerinnen und Bürger verschafft. 85% haben gesagt, er macht eine gute Arbeit, und zwar auch die Mehrheit der AfD-Wähler, das darf man nicht vergessen. Also das ist jemand, der das politische Spiel wirklich, wirklich gut beherrscht.
So, 08000 441777 ist unsere Telefonnummer und wir reden heute Abend über die Frage, was wollen die Bürger? Nach den Landtagswahlen persönlich formuliert, was wollen Sie, was erwarten Sie von der Politik? Markus Spitzner aus Offenbach am Main. Guten Abend, Herr Spitzner.
Guten Abend. Also ich würde sagen, eben bei der letzten Wortmeldung war schon was ganz Wichtiges dabei, was einleitet. Und zwar, Landtagswahlen sind ja immer zu einem ganz erheblichen Teil Abstimmung über die Bundespolitik. Und wir sind ja hier in einer Situation, in der, wenn man sich die Union anguckt, der einzige Kandidat, der in der Lage war, eine konsistente Position zur Flüchtlingspolitik anzubieten, gewonnen hat. Und zwar Herr Haselhoff in Sachsen-Anhalt. Wohingegen Herr Wolf und Frau Klöckner, die mit sehr konfusen Plänen, mit Plan A2 statt Plan B und dann einerseits Wahlkampf mit Merkel und mit Seehofer gleichzeitig, immer ein sehr verwirrendes Bild da reingebracht haben.
Herr Spitzner, meine Frage ist jetzt, wir machen jetzt ein bisschen rückblickende Analyse. Die Frage, die wir uns heute Abend stellen, Herr Spitzner, was ist denn für Sie die Konsequenz daraus? Was erwarten Sie dann von der Politik, wenn Sie das analysiert haben?
Auf gut Deutsch gesagt, mehr Seehofer. Wenn ich mich dazu entscheide, ich mache nicht die Kretschmann-Position, das, was die Kanzlerin gemacht hat, ist gut und richtig, dann muss ich in der Lage sein, das klar und deutlich auch so zu sagen. Und wenn ich das nicht tue, verliere ich Wahlen.
Das ist ein interessanter Satz, den hatten wir vorhin ähnlich. Da hieß es Lösungen statt Phrasen. Frau Niert, wie ist das aus Ihrer Sicht vom Verein Mehr Demokratie? Was dient der Demokratie mehr? Klare Ansage oder die Phrasen, die etwas vielleicht ja verhüllen oder in Nebel tauchen?
Naja, auf jeden Fall die klare Ansage, aber vor allem eben auch die klare Ansage, wenn man mal keine Lösung hat. Also eben wirklich das Tor zu öffnen und zu sagen, um mal zu sagen, die Situation momentan, die ist ja verdammt schwer, die ist ja wirklich schwer. Und es gibt wenige Menschen oder Politiker, die momentan eine gute Antwort darauf haben und dann aber auch mal zu sagen, wie können wir das Problem denn lösen? Und das Problem ist momentan immer, dass immer, wenn es je größer es wird, desto mehr werden gerade auch Bürgerinnen und Bürger davon ausgeschlossen. Anstatt sich einfach auch mal auszuhalten, dass wir vielleicht gerade keine Lösung haben. Und da gibt es beste Beispiele eben gerade auch aus der Bürgerbeteiligung im kommunalen Bereich, wo man wirklich die Tür öffnet und sich allein dieser Frage stellt, wir haben keine Lösung, was können wir denn jetzt machen, um die Alternativlosigkeit wirklich an den Tisch zu holen, um neue Alternativen zu öffnen.
Mhm. Herr Niedermeyer, ist es erfolgversprechend, als Politiker zu sagen, liebes Volk, ich habe da auch noch keine Lösung?
Das kommt darauf an. Das kann man nicht generell so sagen. Also ich würde sagen, es nützt dann, wenn die Bürger selbst das Gefühl haben, das Problem ist sehr komplex und sie werden eigentlich nur von den Politikern mit Vereinfachungen abgespeist, dann kann das schon funktionieren. Es ist nicht immer so, dass die klare Ansage dann auch Wahlen gewinnt. Das hat die CDU 2005 erleben müssen, wo sie in einigen Bereichen sehr klar war, was aber der Bevölkerung nicht so in die Interessen gepasst hat. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Die Bürger verlangen einerseits klare Ansagen, andererseits, wenn man sie dann so macht, dass es ihnen nicht gefällt, dann wählen sie eben auch nicht unbedingt die Partei, die diese klaren Ansagen macht. Also es ist nicht ganz so einfach.
Macht die AfD so klare Ansagen, dass sie damit ihre Stimmen geholt haben, Herr Eilenberger?
Also ich denke zunächst einmal, dass die Unterscheidung zwischen klarer Ansage und Rumgeeiere oder hohlen Phrasen nicht ausschließlich ist. Es gibt auch klare Phrasen. Und zum Beispiel die Aussage, ich habe einen Plan, ist in der jetzigen Situation eine klare Phrase. Und die wird dann problematisch, wenn es einfach ein Abgrund zwischen dem, was behauptet wird und dem, was von jedem Bürger beobachtbar ist, eintritt. Und so würde ich nicht sagen, dass die AfD deswegen erfolgreich war, weil sie klare Ansagen hatte, sondern weil sie in das Vakuum der klaren Phrasen gestoßen ist, nämlich in dem, was behauptet wurde und dem, was empfindbar war von den Menschen vor Ort. Und das ist die Situation, wie ich sie sehe. Also dieses klare Ansagen oder wachsweich sein, das scheint mir gar nicht der entscheidende Punkt.
Nehmen wir für das Wort klare Ansagen noch was anderes, also dass der Bürger oder der Wähler ganz klar versteht, das wollen die. Ist das in Zeiten einer großen Koalition und einer, sage ich mal, sehr unscheinbaren Opposition, Frau Niert, womöglich ein Umstand, der dazu führt, dass Menschen sagen, Politik ist nicht durchschaubar, weil eigentlich alle mit kleinen Abstrichen das Gleiche sagen?
Es wird schwieriger. Je größer eine Koalition ist und wir nur alle 4 Jahre die Chance haben, sie zu wählen, ist das genau das Problem. Wenn 64% der AfD-Wähler sagen, ich habe vor allem die AfD gewählt, weil ich enttäuscht bin von den anderen Parteien, dann ist das vor allem ein Ausdruck eben einer Enttäuschung. Und wir gerade bei Mehr Demokratie merken, dass immer mehr Teile der Gesellschaft sich nicht mitgenommen fühlen, sich nicht abgeholt fühlen, sich nicht berücksichtigt fühlen, nicht das Gefühl haben, dass tatsächlich Tacheles geredet wird. Und man sieht eigentlich, das gibt uns auch das Signal dieser Wahl, dass uns eigentlich Artikulationsinstrumente fehlen, um den tatsächlichen Willen der Bürger überhaupt erstmal zu ermitteln. Sie sagen heute Abend die Sendung, was will denn der Bürger? Ich weiß es nicht, was der Bürger will. Dazu muss ich ihn gezielt fragen. Ich weiß nur, dass diese Wahl jetzt vor allem auch eine Abstimmung über ein bundespolitisches Thema, nämlich über die Flüchtlingsfrage war. Aber in Landespolitik wird über Schulpolitik, Verkehrspolitik entschieden. Und wir dürfen da die Sachentscheidung nicht mit der Wahl vermischen. An der Wahl wählen wir letztendlich unsere Repräsentanten.
Walter Kurz, was man noch dazu sagen muss, das war die erste Gelegenheit für die Bürgerinnen und Bürger, nicht nur natürlich, aber auch über die Art der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin abzustimmen. Denn es ist weder diese Flüchtlingspolitik in ihrer Grundentscheidung im Bundestag, also im Repräsentationsorgan, verhandelt und abgestimmt worden, noch den Bürgern zur Abstimmung vorgelegt. Das war eine reine Elitenentscheidung von Frau Merkel und ihrem kleinen Kreis, das darf man nicht vergessen. Und die erste Gelegenheit war dann eben sehr viele Monate erst danach.
Da müssen wir nachher mal drüber reden, ob die Flüchtlingsfrage dafür gesorgt hat, dass die Gesellschaft politisierter wurde und vielleicht auch polarisierter und damit mehr...
Auf jeden Fall.
Mehr Debatte im Land. Das reden wir gleich nochmal drüber. Walter Kurz aus Dassel. Guten Abend, Herr Kurz.
Ja, guten Abend. Ja, ich wollte sagen, ich gehe von einer anderen Beobachtung noch aus. Ich bin der Meinung, dass in unserem Volk eine große Sehnsucht danach herrscht, wieder Politiker mit Charisma zu haben, die wirklich ein Vorbild sind. Nicht? Das ist ja in der Erziehung wichtig, das ist Erziehung auch schon im kleinen Kommunalparlament wichtig, dass die Leute sozusagen eine Persönlichkeit und auch ein Vorbild für die Leute sind. Und ich möchte das mal an einem Beispiel klar machen. Also ein Mann, der Vorbild sein will, der muss erstmal auch schon zuhören können auf seine Bürger.
Ja.
Nicht? Auch wenn er Bundestagsabgeordneter ist und nicht gleich mit einem Schwall kommen, nicht wahr, was er da für Ideen hat und so weiter, sondern erstmal zuhören können und dann auch auf die Argumente des vor ihm sitzenden Bürgers eingehen. Mhm. Und dann wollte ich dazu sagen, dass zum Beispiel es nicht damit getan ist, wenn eine Sache aufgedeckt wird, die nicht so in Ordnung ist, nicht? Dass man sich dann vom Minister sozusagen darauf zurückzieht, ja, wir haben ja formell alles getan, rechtlich ist alles getan, das muss so und so laufen. Und es tut es nicht. Mhm. Ich möchte erinnern, wir haben gerade eine Sendung gehabt gestern in der Story, da wurde gezeigt, ich war, dass 40.000 Leute bei uns in den Krankenhäusern an Keimen sterben. Da sagt der Gesundheitsminister, jawohl, also wir haben alle Gesetze richtig gemacht und so weiter, das ist soweit in Ordnung. Und dann wird gezeigt an konkreten Fällen im Krankenhaus, dass es nicht so ist.
Und was erwarten Sie jetzt von dem Minister?
Ein Politiker in der Lage sein, jetzt zu untersuchen, warum ist das nicht so? Sind die Ausführungsbestimmungen nicht so? Wird das nicht überwacht? Warum ist das nicht so?
Herr Kurz, ich würde gern wieder abheben auf das, was Sie zu Beginn Ihrer Ausführung gesagt haben, weil nicht jeder hat diesen Bericht gestern in der Story gesehen. Sie haben was Interessantes gesagt, nämlich Sie erwarten Vorbildcharakter und Charisma. Können Sie sagen, was Sie unter Charisma verstehen?
Ja. Das ist sozusagen, das ist eine Bindung, die auf mein Gegenüber übergeht und die auch da damit eine Autorität als Führung verleiht.
Nennen Sie
die
mal
wird einem geschenkt, die hat man nicht.
Nennen Sie mal einen Namen.
Das ist, kann auch sehr, sehr verschieden sein. Bei vielen Leuten war es ja nun der gute Brand, nicht?
Mhm.
Nicht? Oder es gibt auch Juristen zum Beispiel.
Hat Herr Kretschmann oder Frau Dreyer, um aktuell wieder zu werden, Herr Kurz?
Also Frau Dreyer durchaus und auch Kretschmann auch.
Mhm.
Nicht?
Mhm. Ich würde gerne mal die Wissenschaftler oder die Experten in der Runde fragen, Herr Kurz. Und erstmal vielen Dank für Ihren Anruf. Herr Niedermeyer, ist das so eine Sehnsucht zurück, Politiker mit Charisma und dann fällt der Name Willy Brandt? Oder ist da was dran, dass die heute anders sind?
Ja, sie sind schon anders. Wenn man Willy Brandt oder Wehner oder Strauß anschaut, dann waren das doch knorrige Figuren, die auch polarisiert haben in der Bevölkerung, die Begeisterung geweckt haben. Solche findet man heute weniger. Aber ich wollte nochmal deutlich sagen, mit Charisma kann ich persönlich nicht so viel anfangen, wenn man als empirischer Sozialforscher sich anschaut, nach welchen Dimensionen und nach welchen Eigenschaften die Bürgerinnen und Bürger, die Politiker jeweils, gerade die Spitzenkandidaten beurteilen, dann sind das vier wesentliche Bereiche. Das eine ist persönliche Sympathie, das zweite ist Glaubwürdigkeit, das dritte ist der zugemessene Sachverstand und das vierte sind Führungsqualitäten. Wenn das alles stimmt, und bei Kretschmann zum Beispiel war es so, dass er in allen diesen vier Image-Dimensionen sozusagen weit vor seinen Herausforderern lag, bei Dreyer war das ähnlich, dann stimmt natürlich das Gesamtbild, das Image, das sich die Leute von dem Politiker machen und dann ist der Personenfaktor bei der Wahl, also die Tatsache, dass man wegen der Persönlichkeit dann die Partei wählt, auch dann relativ stark.
Mhm. Frau Nitt, wir hatten vorhin den Gedanken, dass womöglich diese Flüchtlingsdebatte zur Polarisierung führt in der Gesellschaft und damit auch zur Politisierung. Kann man so weit gehen, dass man sagen kann, die AfD hat das politische Bewusstsein bei den Menschen wieder wachgerüttelt, Stichwort höhere Wahlbeteiligung?
Also ich glaube, bei dieser Wahl war schon deutlich, bei diesem Superwahlsonntag, da ging es um etwas und es war eine heiße Debatte, denn es sind in allen Parteien gab es auch von den Nichtwählern Zuwächse und hier war einfach wirklich Redebedarf. Ich denke auf jeden Fall, dass die Problematik der Flüchtlingssituation die Debatte auf jeden Fall mit nach oben getrieben hat. Mhm. Aber wie gesagt, es ist eben auch eine Latte. Ja, Sie wollten
ja, ich wollte dazwischen gehen, weil die Frage ist ja, Ist Politik so langweilig gewesen, bis es zu einer Flüchtlingsdebatte gekommen ist und Bürger plötzlich das Gefühl hatten, hier kann ich mich einmischen?
Ich glaube, es ist nicht eine Frage der Langeweile, sondern das ist eher ein Spüren, wie nah rückt mir das Problem, in dem wir gerade sind. Und es ist außerhalb von der europäischen Grenze, es ist zum Beispiel eine europäische Finanzkrise, dann ist es noch um uns herum. Oder es ist wirklich ein Flüchtlingsthema, was unmittelbar vor meiner eigenen Haustür stattfindet. Wir von Mehr Demokratie haben uns dann auch wirklich mal die Zahlen angeguckt und das ist dann interessant zu sehen. Es gab insgesamt 3000 Bürgerentscheide in Deutschland, in den letzten zwei Jahren 600 Bürgerentscheide und von diesen 600 Bürgerentscheiden waren nur 20 zur Flüchtlingsfrage. Mhm. Und bis heute gibt es keinen einzigen Bürgerentscheid gegen ein Flüchtlingsheim, einen erfolgreichen Bürgerentscheid. Und da merken wir, da spielen doch die Tatsachen, die Zahlen wirklich vor Ort, spiegeln eine ganz andere Stimmung wider, als sie uns momentan in den Medien, in der Öffentlichkeit gezeigt würde. Und das macht aber auch wieder deutlich, wir emotionalisieren das Ganze wieder und wir brauchen Instrumente, die Debatte und die Forderungen versachlichen. Also heute ist es ja so, dass ich eigentlich, wenn ich eine Forderung habe, erstmal eine Partei gründen muss, dann werde ich gehört und dann bin ich aber auch nur eine Ein-Punkt-Partei. Wir brauchen ein Instrument, wo wir diese Ein-Punkt-Forderung oder diese Lösungsansätze runterbrechen können in eine Sachdebatte. Und das ist eben wirklich das Problem, dass wir eine Ergänzung brauchen, eben, ne? Ich sitze ja hier von Mehr Demokratie, durch Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid, wo wir einzelne Fragen runterbrechen können. Und dann sieht so eine Flüchtlingsfrage auch ganz anders aus, weil wir müssen solche Sachthemen natürlich auch verfassungsgemäß die Grundrechte, die Minderheitenrechte schützen, Völkerrechtsverträge achten,
Menschenrechtskonventionen. Sehen Sie nicht eine Gefahr, dass ein Bürgerentscheid auch genau das denjenigen verurteilt, für den man eigentlich was tun möchte?
Nein, es gibt vor allem erstmal die Möglichkeit, einen Raum zu öffnen, damit die Debatte stattfindet. Die Krise ist doch momentan da, dass wir Menschen auf der Straße haben, die dem System, den politischen Akteuren nicht mehr vertrauen. Und dazwischen ist eine Kluft. Und die Grenzen verhärten sich gerade. Und wir brauchen Instrumente, Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie, Volksabstimmung, die diese Grenzen öffnen zu den Parlamenten und diesen Brückenschlag wiederherstellen, dass wirklich wieder ein Dialog stattfindet über die Dinge. Und zwar nicht emotionalisiert, sondern wirklich in einer Sachdebatte.
Gut, wir haben zwei Stichwörter, Kluft und Dialog. Und ich glaube, Caroline Schönfeld aus Hamburg, guten Abend, das, was Sie zu sagen haben, passt daran, oder?
Genau, das hat sich jetzt eigentlich schon erledigt.
Nee, wir würden es gerne aus Ihrem Mund nochmal hören.
Genau, aber es ist, also ich war doch sehr erfreut, als ich dann die Wahlergebnisse am Abend dann hatte, dass ich mir dachte, endlich 75% Wahlbeteiligung, ich glaube in Baden-Württemberg. In Sachsen-Anhalt waren es, glaube ich, 61%. Ich habe gedacht, das ist wirklich toll. Und das ist genau jetzt genau das, was Ihre Kollegin oder eben die Dame vorher gesagt hatte, dass eine Debatte stattfindet und dass sie im Moment emotionalisiert ist. Das ist völlig normal. Die gesamte europäische Diskussion ist im Augenblick furchtbar emotional, ist aber verdammt wichtig, dass das eben wirklich sozusagen, dass überhaupt eine Diskussion stattfindet und dass Politiker, nämlich unsere etablierten Politiker, wieder um ihre Macht kämpfen müssen. Ja, dass sie wirklich kämpfen müssen, sozusagen gegen so eine Partei wie die AfD sich sozusagen glaubwürdig zu machen, ja, und auch irgendwo eine sich behaupten können, ja. Und das natürlich, dass in gewissermaßen ein Bürgerentscheid ja auch ist, dass man nämlich, dass die AfD dann, ja.
Würden Sie denn sagen, Frau Schönfeld, dass die AfD, sagen wir mal, für Leben in der Politik sorgt oder gesorgt hat?
Also ich habe mir vorhin angeguckt, es gibt ja in mehreren Landtagen die AfD, Bremen, Hamburg und ich weiß es nicht, noch in irgendeinem. Und da sind die sehr schlecht im parlamentarisch vertreten. Das heißt, die kümmern sich überhaupt nicht um Politik. Ja, und das interessiert die scheinbar auch überhaupt nicht. Und ich glaube nicht, dass die AfD die werden das fortsetzen. Die werden sich parlamentarisch nicht behaupten können.
Gut, das bleibt abzuwarten. Aber ich würde,
nee, glaube ich nicht.
Frau Schönfeld, ich würde gerne noch mal bei den beiden Begriffen Kluft und Debatte, sprich Dialog, bleiben. Herr Niedermayer, was halten Sie dem Vorschlag von Frau Niert, dass so Beteiligung von Bürgern, Bürgerbeteiligung diese Kluft überbrücken kann oder Volksentscheide?
Also ich denke schon, dass eine Ergänzung unserer, ja, zumindest auf Bundesebene rein parlamentarischen Demokratie durch Instrumente der direkten Bürgerbeteiligung prinzipiell sinnvoll sein könnte. Man muss dann sehr genau hinschauen, welche Themen man einer solchen Bürgerbeteiligung dann wirklich anheimstellt. Das ist klar. Und vor allen Dingen darf man dann auch nicht sozusagen zwischen guten und schlechten Ergebnissen der Bürgerbeteiligung unterscheiden, wie man es jetzt zum Beispiel, so hatte ich das Gefühl, bei manchen Politikern am Wahlabend erleben konnte. Vorher hat man immer gesagt, wir bedauern extrem, dass die Wahlbeteiligung so gering ist und dass sie immer weiter sinkt bei den Landtagswahlen. Und dann hat man bei SPD und CDU und den anderen Parteien alle möglichen Modelle entwickelt, wie man Wahlbeteiligung erhöhen könnte, dass man eine ganze Woche wählt oder mit mobilen Wahllokalen rumfährt und ähnliche Dinge. Und jetzt, wo die Wahlbeteiligung dramatisch nach oben gegangen ist, in allen drei Bundesländern, in denen gewählt wurde, habe ich eigentlich keinen Politiker der etablierten Parteien gehört, der sich darüber gefreut hat, weil nämlich die erhöhte Wahlbeteiligung überproportional der AfD genutzt hat. Und das wollte man halt nicht.
Hm. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Wir reden heute Abend über das Thema, was wollen die Bürger, und wollen ein bisschen Lehren aus den Landtagswahlen ziehen. Direkt an Sie gefragt, was wollen Sie jetzt, was erwarten Sie denn von der Politik? Herr Eilenberger, ich habe noch dieses Wort im Kopf, nämlich die Kluft zwischen Bürgern und Politik. Wie würden Sie als Philosoph sagen, diese Kluft kann man schließen? Kann man die überhaupt schließen?
Die ist sicher schließbar, und es gibt ja auch Instrumente. Beispielsweise die Kanzlerin selbst hat ja in den letzten 8 Monaten solche Bürgerdialoge als eine Form der Bürgerbeteiligung, als Townhall-Meetings installiert und ist durchs ganze Land gereist und hat einfach sich antwortlich gezeigt. Sie hat einfach zugehört und wollte herauskriegen, was die Bürger wollen. Also ich glaube, dieses Defizit ist bei allen Parteien klar wahrgenommen. Es ist aber auch so, wie Herr Niedermayer sagt, dass natürlich wir jetzt in der Situation sind, dass wir eine Remobilisierung, eine Repolitisierung haben, dass diese Repolitisierung aber dazu führt, dass sich sehr viele Wähler melden, die sich eigentlich abgemeldet hatten aus dem demokratischen Wahlprozess, die an diesen Prozess gar nicht glauben und die ihm auch nicht zustimmen. Und ich würde das Phänomen AfD schon so sehen, dass dort Wählerpotenziale neu mobilisiert wurden. Das sind keine Protestwähler, das sind eigentlich Nichtwähler, die sich jetzt wieder beteiligen, die an sich nicht einverstanden sind mit den Grundprozessen der Demokratie, die wir haben. Mhm. Das heißt, wir sind schon in einer Situation, in der die Repolitisierung Kräfte geweckt hat, die das Verfahren selbst, nach denen unser Staat geregiert werden soll, massiv in Frage stellen. Wir haben über weite Teile und auch in weiten Strecken des Landes ganz starke Demokratiedefizite, und diese Menschen haben jetzt auch erstmals wieder gewählt.
Ist das schlecht oder gut?
Das ist auf jeden Fall eine Gefahr, die man wahrnehmen muss, die es ja nicht nur in Deutschland gibt, sondern auch in vielen anderen Ländern. Man könnte sogar fast sagen, das ist ein großer Trend in den westlichen Demokratien, dass es eine Mobilisierung der Wähler gibt und von Wählerschaften, zum Beispiel das Beispiel Trump, die eigentlich mit diesem System als demokratischem System fertig sind und sich nur deswegen einschalten, um es in seinen Fundamenten zu ändern.
Frau Niert, was sagen Sie? Sie sind ja die Verfechterin der Demokratie heute Abend. Ist es nicht gut, wenn möglichst viele Menschen an Wahlen teilnehmen, egal was ihr Motiv ist?
Also selbstverständlich ist es schön, sich zu freuen, wenn Menschen sich beteiligen, denn schlimmer, glaube ich, ist der Bürger, der sich wirklich abwendet. Aber viel wichtiger ist, dass es auch ein sinnerfülltes, selbstwirksames, erlebbares Handeln ist. Also ich gehe ja wirklich nur zur Wahl oder auch zu einer Abstimmung, wenn ich merke, es bewirkt etwas. Wenn ich merke, dass meine Beteiligung tatsächlich auch etwas bringt, und wir reden immer wieder oder wir fordern eine neue politische Kultur, die wirklich einen Parlamentarismus ergänzt durch die zweite Säule Bürgerbeteiligung, durch die dritte Säule der direkten Demokratie, damit das Vertrauen in die Akteure der Demokratie wieder wächst. Und da spreche ich auch von dem Vertrauen, was die Bürgerinnen ihren Akteuren in den Parlamenten entgegenbringen müssen, aber auch die Akteure in den Parlamenten ihren Bürgern wieder hinbringen müssen, damit wir wirklich wieder erleben, Politik macht Sinn. Denn wenn ich merke, es macht sowieso keinen Sinn. Mhm. Es wird eh über mich hinweg entschieden, dann wende ich mich natürlich ab. Und das Vertrauen bildet sich wirklich, wenn wir alle an allem beteiligen, was alle angeht. Und ich glaube, gerade je mehr man merkt, dass es
machen Sie ruhig
um was geht und wirklich um Themen geht und auch man merkt, man kann in diesem Thema was entscheiden, umso weniger wird auch der Protest, die Proteststimme eine Rolle spielen. Denn die drückt sich ja nur dann aus, wenn ein erhöhtes Maß an Frustration da ist, eben nicht beteiligt zu sein.
Wir können ja mal über den Satz gleich diskutieren. Sie haben gesagt, es muss etwas bewirken, dann fühlt man sich als Wähler auch ernst genommen. Ob es etwas bewirkt hat, darüber reden wir gleich. Ist denn Nadine Kleinen aus Recklinghausen in der Leitung?
Ja, die ist da. Hallo, hier bin ich.
Das ist schön, Frau Kleinen. Sie haben das Wort.
Ja. Die Sendung heißt ja, was wollen die Bürger? Nur das Problem ist, dass auch vor allem in der Flüchtlingspolitik, da wollen ja viele Bürger eigentlich helfen, aber viele wissen auch nicht, was sie wollen. Und ich habe das Gefühl, dass das dann so die Leute sind, die Gefahr laufen könnten, dann die AfD zu wählen.
Frau Klein, um das nochmal klar zu machen, also die Frage lautete, was wollen die Bürger von der Politik, vom politischen Handeln auch vor dem Hintergrund der Landtagswahl? Nicht, was wollen die Bürger in der Flüchtlingsfrage, sondern was ist denn in Ihrem Kopf nach diesen Wahlen, was erwarten Sie jetzt von der Politik?
Dass die AfD keine Chance hat, durchzukommen, damit diese Rechtsradikale, die sind schon sehr rechts, und dieses Rechtsextreme, das muss eigentlich meiner Meinung nach komplett raus aus ganz Deutschland. Ob das jetzt aus Hamburg ist oder aus Niedersachsen oder aus was weiß ich, das muss weg.
Gut, das muss
meiner
weg.
Meiner Meinung nach.
Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das muss weg. Sie sind ja immerhin gewählt worden.
Komischerweise. Das heißt, das muss eigentlich aus den Köpfen der Leute raus, dass das der falsche Weg ist, Politik zu machen. Weil eine rechte Politik ist in meinen Augen keine gute Politik, weil das ein Extrem ist. Und Feindlichkeiten haben in meinen Augen nichts in der Politik zu suchen.
Gut, wir können ja gleich mal...
Solche extremen Feindlichkeiten.
Ich nehme Ihren Satz nochmal mit, nämlich das muss raus aus Deutschland, das muss weg. Ob das so einfach ist, besprechen wir gleich. Reinhold Möller aus Hamburg. Guten Abend, Herr Möller.
Ja, ich bin einfach der Meinung, also, das war doch schon lange absehbar, die ganze Situation, die ganze Politik oder Landespolitik und so, dass sich das so ergibt. Das ist ja doch... Das hat auch mit viel, also Rückwirken schon was mit zu tun gehabt, die Unzufriedenheit. Das Dilemma hatte damals doch schon mit einer Parteigründung und so, hatte damals die SPD mit der Linke, dann wird Schröder abgesagt, jetzt durch gewisse Sachen da, was wir ja auch alle wissen, dass da viele Fehlentscheidungen gemacht worden sind. Dann jetzt kam das ja letztendlich hier mit Griechenland und da kam eine Wirtschaft, viele wirtschaftliche Sachen, wo die Leute regelrecht halbiert haben mit ihrem Geld.
Herr Möller, was lernen wir daraus? Ja. Was soll jetzt Politik
ich
anders?
Ich lerne einfach daraus, ich habe immer FDP immer gewählt oder ich sage das mal, oder die CDU oder den Wechselwähler. Ja. So, und jetzt sage ich, so wie das ist, ich wähle die AfD und das soll einfach mal sagen, für mich mal sagen, ja, pass mal auf, wenn ihr nicht hört, dann mache ich das mal anders, dann stelle ich euch das entgegen und dann könnt ihr euch da mal mit abkämpfen. Und so sehe ich das.
Gut, das ist ein klarer Satz, Herr Möller, den nehmen wir mit. Wenn ihr nicht hört, dann wähle ich jetzt mal AfD. Das heißt, dahinter steckt ja die Erwartung, es soll etwas bewirken. Herr Niedermeyer, wie groß ist die Wirkung, wenn eine Partei, die über 20% in Sachsen-Anhalt bekommen hat, aber in der Opposition bleibt? Heißt das für die Wähler, die AfD gewählt haben, sie sind weiter frustriert, weil sie letztendlich nicht zum Zuge kommen?
Ich glaube das nicht, denn die AfD wird auch und hat schon einiges bewirkt im Parteienwettbewerb, auch wenn sie in der Opposition bleibt. Sie hat nicht die Mehrheit, das ist ganz klar. Sie ist bei 15-20%. Das heißt, ihre Rolle ist auch ganz klar in den Parlamenten. Aber sie bekommt natürlich durch die parlamentarische Repräsentation jetzt in der Hälfte aller Bundesländer natürlich durchaus eine Plattform, eine verstärkte Plattform, um ihre Politik und ihre Forderungen dann auch in die Öffentlichkeit zu bringen und mit zu diskutieren. Und das ist, kommt jetzt sehr darauf an, wie die anderen Parteien mit dieser Partei umgehen. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass sie nicht weiterhin den Fehler machen, den sie bisher gemacht haben, nämlich am Anfang zu versuchen, sie zu ignorieren, bis man es nicht mehr konnte, und dann sie auszugrenzen. Denn das schafft genau wieder die Frustration bei den Wählern, die dann sagen, aha, seht ihr, die anderen, die grenzen uns aus, das interessiert die alles nicht mehr, diese Politiker, was wir wollen, was unsere Ängste und Befürchtungen sind. Und dann wird das sich weiterhin perpetuieren, die ganze Sache.
Da sind wir bei dem Satz von Frau Kleinen, die gesagt hat, das muss raus aus Deutschland, das muss weg. Herr Eilenberger, was muss Politik jetzt tun, damit dieser Wunschsatz von Frau Kleinen in Erfüllung geht, ja, die müssen raus aus Deutschland, die müssen verschwinden?
Also dieser Wunschsatz, ohne jetzt der Hörerin nahe treten zu wollen, ist ja selbst ein sehr radikaler Satz. Und ich glaube, wenn wir uns fragen, woran wir ansetzen müssen, dann müssen wir diese Radikalität im Zugang in uns selbst beobachten und vermeiden. Das heißt, das muss raus hier, ist überhaupt gar keine demokratische Haltung. Das heißt, man muss ein Klima der Einbeziehung, des Zuhörens und auch der Integration auch für diese politische Strömung schaffen. Ich würde Herrn Niedermayer sehr recht geben, dass die Taktik, die AfD jetzt zum hässlichen Endlein zu machen und auszugrenzen, teilweise auch mit einem Diskurs der moralischen oder intellektuellen Überlegenheit an den Rand zu drängen, das verstärkt nur die Ressentimentschleifen, die die AfD überhaupt erst ins Leben gerufen haben. Mhm. Und das ist das ganz Wichtige, wenn wir bei solchen Fragen wie der Flüchtlingsfrage, die wirklich emotional ganz tief geht, wo es um die Zukunft der Gemeinschaft, des Landes, der Gesellschaft geht, da muss man den Ton der Alternativlosigkeit und der Radikalität radikal vermeiden. Mhm. Und das habe ich die letzten Monate auch von den großen Volksparteien nicht gesehen.
Das ist aber ein mutiger Schritt, wenn Sie sagen, ich überziehe das jetzt mal, man soll die AfD umarmen, damit sie ersticken. Also ist das überhaupt machbar? Ist das einem Wähler vermittelbar, der die AfD ablehnt?
Ja, die AfD ist ja eine Partei, die sich mit sehr starken Phrasen etabliert, von denen sie weiß, dass sie nicht einlösbar ist. Und wenn man sie in die Not und in den Zwang bringt, das, was sie fordert, im Kleingeld, in den Institutionen, in den konkreten Umsetzungen einzulösen, dann hat man sie da, wo man sie will. Denn entweder sind diese Vorschläge teilweise vernünftig und praktikabel oder sie sind eben das, was wir vermuten, dass sie sind, einfach nur populistische Phrasen. Das heißt, die Entzauberung der AfD geht einerseits nicht um Umarmen, aber es geht um die Einbedingung, die Einbeziehung und auch das Wahrnehmen, dass diese Menschen gewählt wurden und sich in diesen Verfahren zu beweisen haben.
Frau Niert, kann es sein, dass...
Es geht einfach um die argumentative, inhaltliche Auseinandersetzung. Und da wird sich dann zeigen, wer auch in den Augen der Wählerinnen und Wähler die besseren Argumente hat.
Frau Niert, kann es sein, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern, Frankreich, Großbritannien und vielleicht auch den USA, zu hysterisch auf die AfD reagieren und mehr Gelassenheit angesagt ist, auch hinsichtlich des Umgangs mit solch einer Partei und auch mit den Wählern?
Naja, ich glaube, wir haben einfach eine ganz andere Geschichte und sind anders sensibilisiert auf diese ganze Situation. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Debatte. Und ich warne aber davor, jetzt vor allem auch immer in so Ächtungsdiskussionen zu verfallen. Man kann Positionen ächten. Ich kann eine Position ächten, auf Menschen an Grenzen zu schießen, weil es Menschenrecht verletzt. Aber ich kann nicht den Bürger als solchen, der diese Position vertritt, gleich ächten. Denn er hat das gleiche Recht wie ich. Er hat das Recht, seine Meinung zu äußern und Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen, aber ich muss mich mit diesen Positionen auseinandersetzen und ich kann ihnen nicht ausweichen und da eben muss ich meinem Vorredner wirklich auch beipflichten. In der Sache wird es sich nämlich dann zeigen, wer jetzt laut schreit, wir sind die Mehrheit, wird sich nachher wundern, ob er tatsächlich mit seinen Forderungen, was weiß ich, was die AfD alles fordert, Abschaffung des Mindestlohns für die staatliche Einflussnahme in die öffentlichen Medien, zurück zur Atomkraft, ob das dann tatsächlich mehrheitsfähig ist. Mhm. So, also in der Sache wird sich tatsächlich zeigen, wie sind die Positionen haltbar und wo verletzen sie auch Menschenrechte, Grundrechte und sind einfach mit unserer Verfassung und auch mit Mehrheiten nicht vereinbar.
Jetzt machen wir eine Klammer um die AfD, weil Burkhard Baum aus Bad Segeberg hat einen neuen Gedanken. Guten Abend, Herr Baum.
Einen schönen guten Abend, Herr Bormann. Guten Abend in die Runde. Ich verfolge Ihre Sendung mit großem Interesse, nicht nur heute Abend, aber auch heute Abend. Und Sie haben stets sehr interessante Themen und jetzt natürlich aktuell in der Politik. Ihre Sendung heißt, was erwarten Sie von der Politik und auch von Politikerpersönlichkeiten? Ergänze ich jetzt mal. Ich bin nun zwar völlig unabhängig von der Parteizugehörigkeit eigentlich sehr froh, dass wir spüren, dass es wieder Politiker gibt, Politikerpersönlichkeiten gibt, die eben nicht ihre Entscheidung mit ihrer Strategie vom Wählerverhalten abhängig machen, sondern wirklich von ihrer eigenen Überzeugung. Dass es eben nicht so ist, dass man als Politiker sich eben von den jeweils ja mit zu nationaler Bedeutung manchmal emporgehobenen Landtagswahlen eben ausschließlich beeinflussen lässt, sondern beharrlich auch dabei bleibt, auch bei temporärem Misserfolg in der eigenen Partei, aber auch in der Wählerschaft zu überzeugen, mit der eigenen Überzeugung. Das kann auch meinungsbildend wirken. Da kann aber meines Erachtens nicht so sein, dass Politiker da alleine das bewältigen können, weil ich glaube, wir alle haben auch eine staatsbürgerliche Pflicht, da nach ihrer Überzeugung mitzuwirken, in dem Umfeld, wo wir uns bewegen, in dem Kreis, im Kollegenkreis, im Mitarbeiterkreis, aber auch in der Kirche, im Kirchencafé, im Sportverein. Und es gibt gute Beispiele dafür in der Vergangenheit, die das auch getan haben. Siehe Willy Brandt, Ostverträge, großer Gegenwind, hat einen Erfolg gebracht. Siehe Helmut Schmidt, Helmut Kohl, NATO-Doppelbeschluss. Ganz schwierige Situationen mit Veränderungen in der Bundespolitik, aber dennoch zu richtigen Schluss gekommen. Frau Merkel, Energiewende, Frau Merkel, Flüchtlinge. Zwar unabhängig von der Partei, aber es sind Politikerpersönlichkeiten, die sich nicht vom kurzfristigen Gegenwind eines Wahlverhaltens alleine entscheidend verändern lassen, sondern die dafür stehen.
Herr Baum, wenn Sie wählen, wählen Sie eine Person oder wählen Sie eine Partei?
Ich wähle, das ist ja mal regional unterschiedlich. Ich sag mal, bei der Bundespolitik ist es sicherlich Partei und Person, wenn Sie auf regionaler Ebene sind, ob das jetzt ein kommunales Parlament ist oder Landespolitik, spielt mehr die Persönlichkeit eine Rolle. Mhm. Aber ich glaube, ich persönlich wähle sehr stark da, welche Personen sind eigentlich diejenigen vorne an, die aus meiner Sicht vorhin hat ein Zuhörer gesagt, Charisma, überzeugend wirken und in ihrer Partei auch so überzeugend wirken können, dass sie das Wählerverhalten mit beeinflussen können.
Was sagen Sie zu dem Sieg von Herrn Kretschmann in Baden-Württemberg?
Das ist ein klarer Sieg einer Persönlichkeit, sicherlich auch mit der Cleverness, die wir früher schon bei einer anderen Person in Baden-Württemberg hatten, auch verbunden, aber mit einer anderen politischen Couleur. Aber der steht für seine Überzeugung und zwar auch im Gegenwind seiner eigenen Partei zum Teil, aber auch im Gegenwind des Wählerverhaltens. Und er hat jetzt natürlich recht bekommen, weil er beharrlich dabei war. Das hat ihm niemand zugetraut, sicherlich in diesem Ergebnis, aber oder vielleicht nicht so hoch zugetraut, aber es ist erfolgreich gewesen.
Herr Eilenberger, Sie sind Chefredakteur vom Philosophie-Magazin. Kann es sein, dass Menschen, wenn den Bürgern die Politik zu kompliziert wird, dass sie dann, sagen wir mal, das Hilfskonstrukt nehmen, der ist mir sympathisch, der hat Charisma, dann wähle ich halt die Person?
Klar, also die Personalisierung ist die naheliegendste Form der Komplexitätsreduktion, wenn Sie so wollen. Aber sie ist auch mehr als das. Vertrauen ist eben bei den Wesen, die wir sind, mit einem Gesicht verbunden, mit einer Stimme, auch mit einem Körper. Und tatsächlich scheint mir das nicht unvernünftig, seine eigenen Präferenzen auch nach der Person, nach dem Gesicht, nach der Stimme auszurichten. Bei dem Begriff des Charismas allerdings wird es dann schwierig, weil der Begriff des Charismas, das können Sie auch schon bei Max Weber nachlesen, ist eigentlich ein Begriff, der für die Demokratie sehr gefährlich und eigentlich undemokratisch ist. Der Begriff des Charismas geht sehr leicht in den Begriff des Führers über. Und das sind dann Effekte, die man nicht will. Das heißt, einerseits muss diese Personalisierung, muss man sie wahrnehmen, muss sie stark sehen, aber sie kann eben nicht zu einer charismatischen Nachfolge oder Folgeschaft werden, weil dann kommen wir in undemokratische Bewertungs- und Prozesse, die wir uns, glaube ich, nicht wünschen sollten.
Herr Niedermeyer, Sie sind Parteienforscher. Sind Sie auch Politikerforscher?
Ich bin auch Politikerforscher, ich bin vor allen Dingen aber eben Parteien- und Wahlforscher. Das heißt, ich gucke doch mehr auf das, was die Bevölkerungsorientierung sind.
Ich habe Sie deshalb das so gefragt, um nochmal hinzukriegen, ob Sie auch gucken, ob ein Politiker, zum Beispiel Herrn Kretschmann, der ja nun nicht unbedingt pure grüne Politik macht, trotzdem erfolgreich ist, was die Ursachen dafür sind.
Ja, die Ursachen bei Baden-Württemberg und bei Kretschmann sind sehr vielfältig. Wenn man es ganz knapp ausdrücken will, ist meine Meinung, dass Kretschmann und die Grünen in Baden-Württemberg gewonnen haben, weil sie sich als die bessere CDU verkauft haben. Das bedeutet, sie sind tatsächlich jetzt von der Partei und von dem Personenimage her, sind jetzt die Grünen, die Baden-Württemberg-Partei, die früher über Jahrzehnte die CDU war. Mhm. Und das geht eben bis hin zu der Tatsache, dass die Grünen so langsam der CDU in Baden-Württemberg den eigenen Kernbereich, sozusagen den Markenkern streitig machen, nämlich Wirtschaftskompetenz. Denn die Wirtschaft in Baden-Württemberg, die ist klar für Kretschmann und sowas gab es noch nie. Das heißt, die wildern im ureigensten Bereich der CDU und eben nicht nur von der Person her, sondern sie haben eben auch durch gute Regierungsarbeit und durch das Schaffen von Vertrauen auch bei verschiedensten Gruppen in der Gesellschaft eben eine Situation erreicht, wo sie identifiziert werden mit dem Land.
Frau Niert vom Verein Mehr Demokratie, wie schädlich ist es für eine Demokratie, wenn Personen wichtiger werden als Parteiprogramme?
Durchaus ist es problematisch, weil bei Wahlen soll ich das Wahlprogramm für die nächsten 4 Jahre wählen und ich wähle dann aber auch meinen Freund, mit dem ich mich identifiziere und dem ich zutraue, dieses Wahlprogramm durchzusetzen, den wähle ich ins Parlament. So, und wir wollen zunehmend eigentlich gerne die Sachdebatte da auch bei den Wahlen mehr im Vordergrund sehen als die Person.
Ist aber anstrengender.
Das ist mühsamer durchaus, das ist anstrengender, aber die Schweiz zeigt durchaus, dass gerade die Sachdebatten viel mehr die Politik dominieren können als Politiker. Nennen Sie mir einen Schweizer bekannten Politiker. Mhm. Gut, in der letzten Zeit war schon der eine oder andere bekannt, aber so, ich merke einfach, dass so eine Identifikation damit. Und man wählt jemanden in seinem Parlament, weil man ihm zutraut, dass er die meisten Entscheidungen für mich gut treffen kann. Und ich wähle ihn aber noch viel lieber, wenn ich auch die Möglichkeit habe, die eine oder andere Entscheidung auch mal zu kontrollieren oder zu revidieren, indem ich mich eben zwischen den Wahlen vielleicht mit einer Volksinitiative melde. Und ich glaube, sowohl Malu Dreyer und Winfried Kretschmann haben genau das auch deutlich gemacht, dass sie gesagt haben, ich werde hier regieren, aber ich werde euch mit ins Boot nehmen. Malu Dreyer hat in den letzten Jahren extrem viel in die Bürgerbeteiligung investiert, hat auch die Volksgesetzgebung verbessert und sie hat zum Beispiel das Transparenzgesetz mit, was es hier in Hamburg ja auch gibt, mit den Bürgern erarbeitet. Ein Kretschmann hat nach Stuttgart 21 vehement ist er auf Bürger zugegangen, hat sie an die Tische geholt. Das war extrem mühsam, aber inzwischen hat sowohl die Politik gemerkt, dass letztendlich der Weg dann doch erfolgreicher und auch schneller geht. Und das hat auch die Wirtschaft schon erkannt. Je größer ein Projekt ist, desto früher muss ich diejenigen, die davon betroffen sind, mit einbeziehen. Im Endeffekt zahlt sich das schneller aus.
Holger Eichstätt aus Hannover.
Und Inhalte sind ja auch keine Gegensätze. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Es gab in Deutschland bisher keinen einzigen Wahlkampf, der so in der Weise geführt wurde, dass man die Personen vorne hingestellt hat und nur aufgrund von unpolitischen Eigenschaften eine Person gewählt wurde. Sie war immer verbunden, auch mit politischen Inhalten.
So, jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Es ist 10:05. Das heißt, wir können noch 5 Minuten reden. Holger Eichstätt aus Hannover, schönen guten Abend.
Guten Abend. Ich möchte nur ganz kurz in Schlagworten meine Meinung sagen, in der verbliebenen Sendezeit. Wenn die Fähigkeit zur Selbstkritik verloren gegangen ist, dann ist das doch merkwürdig und sehr, macht mich sehr nachdenklich.
Wer hat die verloren, die Selbstkritik, die Fähigkeit zur Selbstkritik? Nennen Sie ruhig Ross und Reiter.
Ja, das wendet sich jetzt an die Herren Politiker in den Ämtern, wo es für mich als Wähler, als Betroffener, so aussieht, als wenn es da nur um Posten und die Vorteile eines Parlamentssitzes und eines Amtes und wenn das Problem auftaucht, dann wird ein Untersuchungsausschuss nach Möglichkeit gegründet, wo dann wieder zusätzliche Sitzungsgelder und die damit verbundenen und dann, das machen wir am besten über Jahre, dann haben wir ein schönes zusätzliches Einkommen.
Herr Eichstätt, ich höre ganz viel Enttäuschung und Frustration bei Ihnen. Die Frage ist trotzdem, Sie sind Bürger dieses Landes. Was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir Politiker, die mich auch über die wahren Zusammenhänge von vornherein aufklären. Ich wünsche mir eine Partei, die wirklich von vornherein die Bürgerbeteiligung den Bürger mit einbezieht. Also Schluss mit der Rückwärtsdemokratie, auf Vorwärtsdemokratie, die muss wirklich umgesetzt werden.
Und jetzt entziehe ich Ihnen ganz freundlich das Wort, Herr Eichstätt, weil die Uhr läuft und ich habe noch eine Frage in die Runde. Das gestatten Sie mir, ja?
Ja, ja.
Das ist nett von Ihnen.
Danke sehr.
Ja, gerne. Wir haben Koalitionsverhandlungen. Was kann, Herr Eilenberger, in den Koalitionsverhandlungen so gemacht werden, dass die Wähler sich mitgenommen fühlen?
Ich glaube, dass die Koalitionsverhandlungen gerade jetzt, weil sie sich als neu und als in neuen Konstellationen zeigen, dass eine gewisse Gelenkigkeit, eine neue Gelenkigkeit erwartet wird von den Parteien, und zwar von allen Parteien, und dass diese Gelenkigkeit eine Kontrastschärfe sichtbar werden lässt. Also das sind die beiden Sachen, die ich, glaube ich, für notwendig halte. Vor allem Kontrastschärfe, selbst in den Koalitionen, in die man eingeht, weil das haben wir in der Großen Koalition im Bunde derzeit nicht.
Herr Niedermayer, ganz kurz, was meinen Sie?
Ich glaube, dass es ein heilsamer Schock war, diese Wahl, und dass jetzt die neuen Konstellationen gerade in den Koalitionen auch dafür sorgen könnten, dass man sich über alte Gewissheiten mal wieder Gedanken macht und dass man auch wieder ein bisschen mehr auf die Bürger zugeht.
Frau Niert, ganz kurz, Was glauben Sie, was muss in den Koalitionsverhandlungen passieren, damit die Bürger sich mitgenommen fühlen?
Mut zu mehr Demokratie, mehr Beteiligung, mehr direkte Demokratie.
Wunderbar. Ich danke in diese Runde. Danke für Ihre Beiträge, die angerufen haben und die uns geschrieben haben. Wir sprachen heute Abend aufgrund der Landtagswahl am vergangenen Sonntag über die Frage, was wollen denn die Bürger und was wollen Sie? Und vielen Dank nochmal für Ihre Anrufe. Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir über die Verkehrspolitik und fragen Neubau oder Erhalt. Wohin steuert eigentlich die Verkehrspolitik? Sie können anrufen ab 20.30 Uhr oder uns schreiben ndr.de/redezeit. Wohin steuert Ihrer Meinung nach die Verkehrspolitik? Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Ihnen wie immer einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.